Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Konnichiwa, meine Damen und Herren, mein Name ist Philipp Meisel und ich begrüße für die 297. Podcast-Folge meine Kollegen Carlos Rubina. Carlos, grüß dich.
Ja, buenos dias, also wenn du es auf Japanisch versuchst. Ich kann kein Baskisch, aber Spanisch mit Blick auf Bilbao am Samstag, das geht.
Sehr gut. Und Felix Mahler hier. Hi, Felix.
Ja, Grüße in die Runde. Ich muss dann bei Deutsch bleiben. So viel habe ich nicht auf dem Kieker.
Schwäbisch hätte noch zur Auswahl gehabt.
Boah, das wäre auch schwierig geworden.
Halten wir es kurz und reiten mal schön durchs Programm. Wir haben einen Mini-Streifrückblick auf die Mitgliederversammlung, der Vollständigkeit halber. Wir kümmern uns um den Transfermarkt / VfB-Kader. Ja, da ist jede Menge zu besprechen. Dann haben wir einen NLZ-News-Sektor wieder dabei, der die Frauen, die U21, die U19 und die U17 abbilden wird. Und wir haben hinten raus einen Blick auf ein absolutes Highlight-Spiel, weil Lieblingsclub von mir, seit Jahren schon, seit den Zeiten von Jupp Heynckes. Athletic Bilbao kommt als Generalprobengegner in die Stuttgarter Arena an diesem Samstag und darüber wird zu sprechen sein. Mitgliederversammlung, Carlos, du warst da. Mit wie vielen Stunden hast du gerechnet? Wie viel wurden es hinten raus?
Boah, also gerechnet habe ich bei solchen Veranstaltungen mit gar nichts mehr. Ich gehe immer von 7-8 Stunden aus und das ging dann von 11 Uhr an bis 19.30 Uhr etwa, bis ich noch ein paar Gespräche geführt hatte, bin ich etwa 20:30 aus der Halle raus.
Die 3-4 wichtigsten Punkte, Personalien fürs Präsidium, fürs Alte gab es eine rote Karte. Adrian und Vogt haben entweder das Amt niedergelegt aufgrund einer Abstimmung oder mussten es niederlegen aufgrund einer Abstimmung. Der Wahlausschuss, der Avisierte, der ist neu, gibt ihn jetzt. Ja, da ist es zum ersten Mal so, dass VfB-Ultras aktive Gremienarbeit betreiben beziehungsweise Positionen in einem aktiven Gremium haben, nicht nur im Fanausschuss. Dann von den beiden Präsidiumsbewerbern Grupp und Suk hat sich der Kollege Grupp durchgesetzt. Und wir haben einen Interimspräsidenten, der allerdings nicht an der EMV eingesetzt wurde, sondern der Vereinsbeirat hatte ein paar Tage Zeit, hat sich dann auf eine Person festgelegt, hat nicht Erwin Staudt nominiert, wie es viele erwartet haben, sondern einen Herrn Allgeier. Und Carlos, du darfst jetzt mir mal kurz zumindest ein wenig Einblick geben in diese Personalie.
Ja, also du hast ja die Fakten alle schon zusammengefasst, die Mitgliederversammlung, die 7, 8, 9 Stunden mal in einer halben Minute. Die Fakten sind ja bekannt. Was aus meiner Sicht völlig klar geworden ist bei der Mitgliederversammlung, ist, dass die Mitglieder auf Veränderung aus waren, sowohl personeller Art als dann auch struktureller Art mit dem Wahlausschuss. Das hat ja Konsequenzen, vor allem auch mal auf die Rolle des Vereinsbeirats. Und dann ging es tatsächlich in die nächste Woche los. Dietmar Allgeier als Interimspräsident, der sich dann auch vorgestellt hat, der, wie ich sagen muss, also das ist mein erster Eindruck, eine sehr gute Lösung ist, eine passende Lösung ist für diese Zeit, der sich als sehr, ja, das ist zwar kein Kriterium, aber erstmal als sympathisch, empathisch und auch kommunikativ da präsentiert hat. Und er hat ganz klar gesagt, er hat im Grunde zwei Aufgaben. Die eine ist klar, Ruhe, Stabilität in den Verein bringen. Da gab es ja jetzt über Monate, wenn nicht über Jahre, Streitigkeiten. Das will er alles beruhigen und dann sieht er seine Aufgabe darin, die nächste Mitgliederversammlung vorzubereiten, außerordentlich, wenn es noch im Dezember sein soll, ordentlich, außerordentlich, wenn es ins Frühjahr 2025 geht mit einem Superwahljahr, dann das bereitet er jetzt vor, zusammen mit Andreas Grupp. Das war's.
Das ist doch genug. Also meiner Ansicht nach ist das genug. Ihr versteht bitte, dass wir nicht dezidierter noch drauf eingehen, weil es ist einfach schon zu lang zurückliegend. Außerdem haben wir von unserem Kollegen Gregor Preis ein Tip-Top-YouTube-Video, das noch in der Halle produziert wurde. Da ist alles drin, was ihr nochmal in komprimierter Form wissen müsst zu dieser Veranstaltung. Und wenn dann die neue ansteht, ob außerordentlich oder ordentlich oder wie auch immer, dann werden wir uns mit der gegebenen Tiefe nochmal in all diese Themenbereiche eingraben, um euch dann im Vorfeld schon so umfassend wie es irgendwie geht, zu informieren, was denn da ansteht zum möglichen Superwahljahr des VfB Stuttgart.
Ja, Philipp, lass mich eine Ergänzung machen, dann kehrt hoffentlich Ruhe ein, vereinspolitisch.
Okay.
Ja, also eins hat Dietmar Allgeier ganz klar gesagt und ganz klar gemacht. Er wird bei der nächsten Mitgliederversammlung nicht kandidieren als Präsidentschaftskandidat. Es ist wichtig zu wissen, dass er gesagt hat, er macht es nur für ein paar Monate, nur für diese Zeit, weil anderes lässt sein Job als Ludwigsburger Landrat nicht zu.
Das ist doch auch schon mal was.
Das war auch ganz nett formuliert, ne? So nach dem Motto, es könnte mir schon großen Spaß machen, aber an sich habe ich jetzt keine Ambitionen darüber hinaus. Also wie gesagt, sympathisch gehe ich auch mit.
Zumindest besser als ich jetzt mache. Ja, aber gut, ich, wie gesagt, habe außer schlechten Witzchen nichts beizutragen zu dem Thema, denn ich habe es nur aus der Ferne verfolgt, wenn überhaupt. Freue mich dann drauf, tatsächlich da in die Tiefe zu gehen, wenn es denn der Zeitpunkt dann hergibt, beziehungsweise wenn es sein muss. Lasst uns zum
Transfermarkt.
Kommen wir wieder mit Transfermarkt und Kader VfB Stuttgart Part kommen. Ich würde sagen, wir nehmen den Sportskameraden Undaf mal vorne weg. Die lange Saga rund um Dennis Undaf hat ein Ende gefunden, ein positives für den VfB Stuttgart. Der Spieler hat ein Arbeitspapier hier unterschrieben. Er ist jetzt wirklich Spieler des VfB Stuttgart. Zuvor war er ja nur ausgeliehen von Brighton & Hove Albion. Und da bleibt mir zu sagen, angesichts der Ablöse, nach allem, was wir wissen, eine Sockelablöse, 27 Millionen Euro, dazu werden diverse Boni-Vereinbarungen getroffen oder wurden getroffen, die lassen diese Summe so ansteigen, möglicherweise, dass ein Dreier vorne dran steht. Das ist schon wieder eine neue Dimension, Carlos, nachdem wir hier erst vor 3-4 Wochen den Herrn Demirovic begrüßt haben und der hat mit seinen 21+5 eine neue Dimension aufgestoßen. Jetzt ist schon wieder eine da. Was machen wir denn damit?
Ja, was wir damit machen, ich nehme mal an, die Fans freuen sich. Man kann ja keine 5 Schritte gehen, ohne dass man auf Dennis Undaf angesprochen wird. Also da wird die Vorfreude sehr groß sein. Da werden auch die Erwartungen entsprechend mitgewachsen sein, dass der VfB innerhalb einer Transferperiode gleich 2 Rekordtransfers macht, ist schon beachtlich und zeigt aber auch, wie sich der Verein einerseits finanziell entwickelt hat, obwohl das Ganze, sage ich mal, nicht ohne Risiko ist. Ich nenne es mal kalkuliertes Risiko mit den Transfers. Aber es geht natürlich auch um die sportliche Entwicklung und da hat man einen Sprung gemacht in der vergangenen Saison und jetzt versucht man dieses Niveau jedenfalls nicht gleich wieder zu verlieren.
Wisst ihr, was mir immer so als erstes vor meinem geistigen Auge auftaucht, wenn wir diese Debatte führen und diese Gespräche führen rund um Kaderstruktur, Wachstum und so weiter? Wisst ihr, welches Tier?
Die Katze auf dem Shirt?
Nee, nicht Japan. Die Katze auf meinem Shirt, sondern tatsächlich irgendein Krustentier, ein Hummer oder sonst was. Weil die werden ja auch, die stoßen ja ständig ihre Panzer ab, wenn er ihnen zu klein wird, ja, und wachsen danach, sind dann aber in einer gewisser Zeit, in den ersten paar Tagen, nachdem sie den Panzer abgestoßen haben, äußerst verwundlich, weil eben kein Panzer da ist. Und genau dieses Bild passt für mich sehr gut auf den VfB Stuttgart, denn ich finde, dieses Risiko, Carlos hat es kalkuliert genannt, das ist es, ja, gehe ich mit, aber es ist schon brutal groß. Ja, also wenn man hier bedenkt, dass wir noch vor anderthalb Jahren hier Podcasts aufgenommen haben, wo wir ständig drüber reden müssen, der Verein hat kein Geld und überhaupt und die Kassen sind so eng und können wir überhaupt einen neuen Trikotsatz bestellen und so weiter und so fort. Und plötzlich hat sich das so massiv gewandelt, dass wir hier nicht nur von Spielern reden, die ein paar Millionen 50 gekostet haben, sondern die einfach im Paket, und das ist UNDAF-Paket, wenn man es mal genau nimmt, Boni, Handgelder, Sockelablöse, Vertragslaufzeit, der Spieler kriegt 3 Jahre Vertrag, hätte 4 gehabt, gerne. VfB hat da ein bisschen wenigstens für sich was rausholen können, indem er ihm nur 3 gegeben hat. Aber da reden wir von einem 50 Millionen plus Paket. Ja, und vor 3-4 Jahren galt ein gewisser Herr González als Rekordtransfer noch, ja, der hat 11,5 mit Boni noch ein bisschen mehr, soweit ich weiß, gekostet und das war eine Dimension, wo man gedacht hat, dann erreicht man vielleicht gar nicht mehr wieder so schnell. Und jetzt hat man das nicht nur wieder erreicht, sondern mal zur Fünffacht.
Ich möchte mal Herr Wohlgemuth zitieren, der Riese erwacht.
Ja.
Oder alternativ, die Gomez-Millionen wurden gefunden. Das ist irgendwas kann man sich da aussuchen, aber ja, es ist eine brutale Menge. Hätte ich auch nie im Leben gedacht. Das war in der Zeiten von Kalajdzic geht für 15, 17 Millionen. Du hast dann ein Fahir als Ersatz so für 3 Millionen. Das ist nicht er persönlich als Beispiel, aber eben die Millionenanzahl als Beispiel. Letzten Saisons wäre vielleicht irgendwann dann der Gerassi-Ersatz halt doch ein Woltemade gewesen, weil kein Geld da ist. Als scheint es Geld da zu sein. Ich glaube, kalkuliertes Risiko ist genau das Richtige. Wie gesagt, ich finde es gut. Wir hatten ja schon in unserer YouTube-Aufnahme drüber gesprochen. Weiß gar nicht, ob die jetzt vor dem Pokanca erscheint oder erst danach. Wird auch spannend zu sehen für uns.
Ja.
Aber ich finde es gut, aus vor allem emotionalem Sichtpunkt. Da kann natürlich sehr gut sein, dass das ein ziemliches Millionenloch wird, wenn es ganz schlimm läuft. Aber ich glaube, erstmal kann man sich freuen und dann mal abwarten, was da bei rumkommt bei den 30 Millionen.
Genau der Punkt in den vergangenen Jahren, dass man gute Transfers getätigt hat im Preis-Leistungs-Verhältnis, hat natürlich auch dazu geführt, dass man jetzt eine relativ gut gefüllte Transferkasse hat. Also das spielt schon auch eine Rolle, die Entwicklung der letzten, ich sage jetzt mal 3 Jahre, was da dauerhaft an Transfereinnahmen kam, das hat natürlich schon geholfen.
Ja,
jetzt.
Das kommt mir auch zu kurz, was das angeht. Also wenn ich jetzt mal Twitter durchscroll, das haben wir auch nicht so hoch bewerten, aber da klingt es ja oft so, als hätte der VfB die 50 Millionen rausgeschmissen, weil jetzt bei Transfermarkt klassisch bei minus 50 Millionen Transferausgaben stehen. Aber es gab ja auch Einnahmen, auch diesen Sommer wieder. Also ich glaube, die wissen schon, was sie tun können, was sie tun wollen. Vielleicht ist man bei UNDAF eben für diesen Wert Sympathieperson, letzte Saison als Symbolbild für die Fans. Vielleicht ist man da nochmal 4-5 Millionen drüber, was man eigentlich hätte zahlen
und
wollen.
Und für die Sponsoren, nicht zu vergessen. Ja. Die wollten den auch gern haben. Und Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, Felix, aber da empfehle ich immer gern Mittelfrist Alex Werle als Gesprächspartner. Der erklärt euch ganz genau bis aufs Zehntel, wie das mit den Transfereinnahmen die letzten Jahre in dieser Saison und auch in den nächsten 2-3 Jahren sein wird. Also der kann das sehr gut erklären und das ist ja Teil der Basis. Ja, das ist eine Säule von mehreren, die jetzt der VfB da aufgebaut hat.
Darauf wollte ich vorhin hinaus, als ich dann zurückgezogen habe, nämlich wie viel hat dieses Vorstoßen in diese neue Dimension mit den sportlichen Entscheidern zu tun? Ja, ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das nicht so vonstatten gegangen, auch wenn die wirtschaftliche Situation es hergegeben hätte. Hat sie damals nicht. Also deswegen hat sie die Debatte gar nicht erst Fahrt aufnehmen können. Die hat sich einfach nie gestellt, diese Frage. Aber ich glaube, jetzt ist es schon auch ein Stück weit mit Wohlgemuth und Werle zu verorten, dass man da eben bereit ist, plötzlich solche Spiele, wie sie Toni Blum gezockt hat, mitzugehen. Ja? Und das ist für mich so ein negativer Aspekt dieser ganzen Thematik. Klar, der VfB weiß, was er bekommt. Er bekommt einen Spieler, der zweistellig scoren kann. Er bekommt einen Spieler, der die Liga kennt. Er bekommt einen Nationalspieler. Er bekommt einen Spieler, der für die Sponsoren und für die Fans gut ist. Und er bekommt einen Spieler, der als Spaßvogel gilt, der eine Kabine mitnehmen kann.
Der unbedingt da sein will. Ich glaube, das ist auch total wichtig.
Ja, genau. Ist alles gut. Aber er hat halt auch am Tisch verloren. Er ist nicht als Sieger aufgestanden. Ja? Toni Blum ist als Sieger aufgestanden. Mastermind von Brighton Hove Albion, der Besitzer und Ex-Profi-Pokerspieler, der hat diesen Poker gewonnen. Ja, und was eben auch noch bleibt, ist, dieses Geld ist weg. Das ist nicht nachhaltig investiert. Wenn der Spieler sich verletzt, guckst du richtig in die Röhre. Wenn er sich nicht verletzt und aber nicht performt, guckst du auch in die Röhre. Und ganz sicher guckst du in 3 Jahren in die Röhre oder in 2, denn du wirst ihn nicht mehr für diesen Preis verkaufen können. Dieses Geld ist also jetzt investiert worden. Es ist nicht mehr zurückzuholen durch Weiterverkaufswert. Den gibt es schlicht nicht. Der Junge ist 28. Außer es kommt irgend so ein West Ham um die Ecke, die plötzlich meinen, wir müssen für Füllkrug 31
das
hinlegen.
Das wollte ich auch kurz prägen. Ja, also aber im Vergleich dazu,
es
das
ist
ein Top-Deal.
Ja, natürlich. Aber es ist ja, also ganz ehrlich, das ist ja nicht das, mit dem realistisch zu kalkulieren ist. Ja, sondern
nee, also mit Marktwert braucht man da nicht argumentieren. Ich aus meiner Warte sehe es so, Dennis Undaff muss das sportlich zurückzahlen.
Ja.
Und wenn er 2 Spielzeiten lang performt, dem VfB Tore schießt, Vorlagen gibt und sich daraus eine Planungssicherheit, eine Frühe ergibt, beziehungsweise es mit den anderen dazu reicht, dass man an diesem internationalen Bereich oder wieder in den internationalen Bereich kommt, dann würde ich sagen, hat sich die Investition ausgezahlt.
Und eins noch zu Brighton, weil mir es gerade bildlich im Kopf vorschwirrt. Von einer Aufnahme von euch beiden, Christian und dir aus den Shorts, als der Satz fiel von Christian, Engländer sind räudig, ne? Und ich glaube, ja, die haben sich sehr unbeliebt gemacht über diese ganze Phase.
Ja, also was heißt unbeliebt gemacht? Ich meine, das ist
es ist halt Pokern auf höchstem
Niveau. Nein,
es
ist einfach, das ist genauso wie in Unternehmen, das in seiner Branche Monopolstellung hat. Wenn du als Premier League-Vertreter bist du am oberen Ende der Nahrungskette. Du kannst einfach machen, diktieren. Du kannst dir die Verhältnisse so gestalten, wie du sie gerne hättest. Alle anderen müssen spuren, mein Opa früher gesagt, mitspielen. Ansonsten hast du eine andere Option hast du nicht. Ja? Ich habe mit auf der Japan-Reise kurzes Nähkästchen geplaudert. Ich habe mit auf der Japan-Reise mal auch Zeit gehabt, mich wirklich mit Fabian Wohlgemuth mal in aller Ruhe hinzusetzen. Ohne Mikrofone, ohne alles rum und dran. Und wir haben über verschiedenste Dinge gesprochen. Unter anderem auch eben über dieses Transfer-Thema beziehungsweise das Gebaren englischer Clubs mit dir am Verhandlungstisch. Und ich sag mal so, er war not amused, der Sportvorstand des VfB Stuttgart. Denn er hat einfach, also unterwürfig zu sein, weil du sonst gar keine Chance hast, mit denen in irgendeiner Form Deals vollziehen zu können. Ja? Wenn du nicht nach ihren Regeln spielst, hast du Pech. Und das ist eben jetzt in diesem Unterfall auch sehr deutlich zum Tragen gekommen. Habt ihr ja alle bemerkt, haben wir alle natürlich mitbegleitet die letzten Wochen. Das zieht sich ja wie ein alter Bazooka-Joe-Kaugummi seit Ewigkeiten und ist jetzt zum Glück für offensichtlich alle an diesem Verhandlungstisch zu einem guten Ende gekommen. Welche Auswirkungen hat denn dieser Blockbuster-Trade, außer dass Undav jetzt da ist und der neue Traumsturm mit Demirovic jetzt anfangen kann, sich zu entwickeln, sagen wir es mal so? Gibt es noch weitere?
Also ich glaube einfach, dass jetzt auf diesem Transfermarktsektor, was den VfB anbelangt, auch da jetzt Ruhe einkehrt. Der Kader ist bis auf einen Innenverteidiger vollständig. Der ist gut. Ich würde sogar sagen, der ist stark. Also mit dem Kader kann man in der Bundesliga eine gute Rolle spielen und man kann in der Champions League zumindest eine gute Außenseitenrolle spielen. Also von dem her ist da mit sozusagen mit dieser 30-Millionen-Klappe hat man da ganz gut zugeschlagen.
Würdest du oder würdet ihr sagen, er ist besser als im Vorjahr?
Wow. Nein, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wenn er das wiederholt, wäre das schon sensationell gut.
Also Zweiter werden sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, damit ist nicht zu rechnen. Über Erwartungshaltung kann man an einem anderen Punkt nochmal sprechen, Richtung Saisonbeginn dann. Aber besser ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, er ist nicht so viel schlechter, als man vielleicht gedacht hätte nach Anton Ito Girassi-Abgang. Es hängt dann von Sachen an, die du angesprochen hast. Zündet Undav wieder, zündet Demirovic auch in Kombination mit Undav. Wenn die da vorne auch ihre Hütten machen, ich rede gar nicht von 28 über Girassi, aber wenn die halt zusammen ihre Tore machen, dann ist der ja mindestens mal irgendwo gleich gut. Ich finde die Breite ordentlich. Ein Deal hast du oft genannt als Senkrechtstarter. Aktuell hinten mache ich mir auch keine großen Sorgen. Chabot geholt, Roh ist immer noch da, Zagadou kommt zurück. Da mache ich mir auch trotz Anton keine großen Sorgen. Deswegen ist schwierig. Ich würde sagen, der ist gleich, aber vielleicht ein Tacken schlechter.
Also ich tue mich schwer. Rein faktisch, du hast drei Säulenspieler verloren mit Ito, Anton, Girassi. Du hast dafür neue dazu gewonnen. Was ich definitiv ausschließen kann, sind diese ganzen Takes, die es natürlich seit Wochen gibt, die Headlines machen auf YouTube oder sonst wo. Stuttgart wird zerrupft, mega Umbruch. Ja, Pustekuchen, Leute.
Die Furcht ist einfach Waldemar
Quatsch.
Anton.
So, ja. Das ist einfach Quatsch. Ja. Außer Waldemar Anton hat hier keiner einen Umbruch gesehen. Ja. Und das ist einfach so nicht passiert. Die Breite sehe ich auch. Insbesondere wenn der letzte Transfer, zu dem wir gleich kommen, Carlos hat schon die erste Spur gelegt, noch vollzogen werden wird, dann haben wir einen Kader dastehen, der für diese Aufgaben, die sich da stellen, in der kommenden Saison gerüstet zu sein scheint. Was er dann zu leisten imstande ist, werden wie immer die Pflichtspiele erst zeigen. Ich tue mir da schwer, schon im Vorfeld jetzt großartig Prognosen abzugeben, denn es reichen zwei, drei kleine Rädchen, die eben nicht ineinander greifen beispielsweise und die nicht gleich ineinander greifen und du kommst in eine Situation, aus der man sich dann nur schwer rausarbeiten kann. Ich sage es, auch wenn es ausgelutscht ist, der Take Union Berlin, ja, als warnendes Beispiel. Es ist eine völlig andere Herangehensweise gewesen, was die Jungs da in Köpenick gewählt haben, müssen wir nicht drüber reden. Aber auch da kam dann irgendwann eins zum anderen, weil eben nicht von Beginn an die Rädchen gegriffen haben. Ja? Und dann ist es schlussendlich egal, welcher Name auf dem Spielberichtsbogen steht. Wenn die nicht zusammen funktionieren, hast du ein Problem. Und ein ganz schnell ein ziemlich großes. Ja? Und die hatten, glaube ich, 12 Niederlagen am Stück. Ja, ja, so weit wird es hier nicht kommen, davon gehe ich nicht aus. Aber man muss einfach da ein genaues Auge drauf haben auf diese Thematik. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob sie den Herrn Bella Kotschap noch.
Ja, aber vielleicht einen Punkt noch. Wir dürfen halt den Trainerfaktor nicht vergessen. Ja. Der war in der Vorsaison mitentscheidend. Nicht nur, was er aus einzelnen Spielern gemacht hat, der Sebastian Hoeneß, sondern in Summe dann aus der Mannschaft, die ja dann auf jeden Fall stärker war als die Einzelteile. Und darauf wird es natürlich auch ankommen, vor allem in einer Saison, in der gar nicht so viel Trainingsarbeit dann möglich ist. Ab September alle 3 Tage ein Spielchen. Das ist schon eine andere Herausforderung, aber trotzdem, es gibt Namen wie Woltemade, Keitel, Diehl wurden ja schon genannt. Wenn der Trainer es schafft, aus diesen Spielern eine Spur mehr rauszuholen, vielleicht sogar noch mehr rauszuholen, dann ist die Breite da, aber dann ist auch die Spitze da.
Ja, das wird, wie gesagt, zu beweisen sein. Für mich bleibt auch in dem Trainerkontext noch so ein bisschen als Tränen oder weinendes Auge die Jungen. Ja, es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, man wünsche sich, Sebastian Hoeneß würde da ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen auf die jungen Nachwuchsspieler. Klar waren jetzt einige in Japan dabei, aber in dem 34er-Kader, über den wir gerade reden, da werden nachher nicht viele geführt werden, die in dieser Kategorie sind, zumindest nicht Eigengewächse. Justin Diehl mal beispielsweise außen vor genommen. Und das ist was natürlich immer ein großes Thema ist irgendwo in Stuttgart an diesem Standort mit seiner Tradition in der Jugendarbeit. Aber auch da kann sich noch vieles tun. Wer weiß, wohin die Reise führt.
Das ist auch
immer
schwierig. Ich meine, die können wenigstens Drittliga-Fußball spielen, ist schon mal wichtig. Und
genau.
Wem das so die Frage, die ich immer habe, ich wünsche mir auch mehr Talente. Ich meine, da muss man auch generell sagen, jetzt auch ohne irgendwie die Jugendarbeit irgendwie runterzureden in irgendeiner Form, aber die letzten großen Stars, die den Verein verlassen haben und die Weltkarriere gemacht haben, sind schon ein paar Jährchen her. Also ich glaube, viel hat man hinterhergeweiht, am Ende kam nicht so viel bei rum. Meine Frage ist halt immer dann vor allem, wem nimmst du halt den Platz dann weg? Wenn du jetzt einem Castanaras mehr Spielzeit gibst, dann musst du ja vor ihm einem Woltemade, Demirovic, Undav, Mio Nein sagen zu einem Kaderplatz. Und das ist wahrscheinlich ein schwieriges Wanken dann für einen Trainer.
Ja, also zumindest hinter den beiden sollte man ein bisschen Platz schaffen. Ja, wenn man von diesen 34, von denen wir jetzt ausgehen, mit Dennis Undav, dann reden wir hier auch über Luca Pfeiffer, über Mo Sanko, über Wahid Fahir und so weiter. Und da wird es wahrscheinlich zu Lösungen kommen müssen. Denn mit 34 Kadern, Spielern im Kader gehst du nicht in so eine Saison. Die werden da schon noch gucken, dass sie aufräumen, hört sich immer zu despektierlich an. Aber irgendwo müssen sie da schon noch ein bisschen mehr komprimieren, damit das nachher nicht ein 40er Kader wird, der da auf dem Trainingsplatz rumrennt, weil die Jungen dürfen ja weiter mittrainieren, auch wenn sie nicht im Spieltagskader sein werden. Aber das ist natürlich nicht darstellbar in der täglichen Trainingsarbeit.
Ja, aber das ist ja auch gut, dass die eigenen Jungen mittrainieren, dass die da auch zumindest in so einem Trainingsjahr sich weiterentwickeln können. Ich nenne es mal so, der Kader wird sicher noch verschlankt.
Ja.
So.
Ja, sehr gut. Deswegen haben wir dich hier, Carlos. Sehr gut.
Mitte, Ende August gehen ja dann in der Regel die Laien über die Bühne. Was die Eingewächse anbelangt, das ist ja immer so ein Politikum hier an der Mercedesstraße. Man darf halt eins nicht vergessen, der Trainer und auch der Club haben einen Champions-League-Kader zu bestücken. Und da ist es eben enorm schwer, sozusagen aus der U17, U19, U21 diesen Sprung überhaupt zu schaffen. Da ist einfach das Niveau gestiegen, die Ansprüche sind gestiegen. Und man sieht es an dem einen oder anderen, der ja auch ausgeliehen war in die zweite Liga, in die dritte Liga. Und die Spieler konnten sich dort auch nicht durchsetzen. Dann frage ich mich, ja, soll ich den in einem Champions League-Kader dann einen Platz freihalten? Das passt nicht zusammen. Und da finde ich dann eher Hoeneß in der Klarheit, der dann sagt, nee, das geht eben nicht.
Ja. Das ist, da darf man nicht negieren in dem Gesamtkontext, ganz klar. Ja, das ist ein Thema, die, sag ich mal, das sportliche Erreichen neuer
Sphären,
wenn man so möchte, ist dem natürlich nicht zuträglich, logischerweise. Ja, weil ein U19-Spieler, der dürfte schwer haben, den direkten Sprung zu schaffen, so wie damals Timo Werner, das war der Letzte, ja, glaube ich, der direkt durch ist. Und sich dann auch wirklich, also der nicht den Ecklauf gemacht hat sozusagen. Ja. Und das ist natürlich alles in allem nicht einfacher geworden, ganz klar. Bella Kotschap, ja, lass uns dazu noch ein paar Takte kurz verlieren. Das ist nach allem, was wir wissen, der übrig gebliebene Kandidat, den man sich noch vorstellen kann, über eine Laie dazu zu holen. So Kandidaten wie der Solé von Salzburg, der ist keiner mehr nach unseren Informationen. Auch Biol hat nie eine gesteigerte Rolle gespielt. Leider hat ein Augel Bissek auch nie eine Rolle gespielt. Das wäre mein persönlicher Favorit, wenn man hier von Deutschen...
War auch schon gut teuer wahrscheinlich mittlerweile, oder?
Der hat, glaube ich, einen Marktwert von mittlerweile 16 Millionen Euro bei Inter, aber kein Stammspieler. Und eben deutscher U21-Ex-Kapitän sogar.
Apropos Ex, da war auch mal Simic. Ist mal irgendwo durchgesegelt, aber
ja, aber auch das, nie ist, ernst. Das ist zumindest nach dem, was ich weiß, keine ernsthafte Option gewesen.
Bella Kotschap wäre ein Name, ne?
Bella Kotschap wäre ein Name, der beim VfL Bochum den Durchbruch geschafft hat, einst dann zu dem FC Southampton verkauft wurde und dort dann von dort zu PSV ging, nach Eindhoven. Ein Jahr war er dort zuletzt und hat dort aber eine ordentliche Rolle gespielt, die PSV sowieso immer vorne dabei in den Niederlanden. Und jetzt wäre er wohl ein Kandidat, den man sich sehr, sehr gut vorstellen kann. Rechtsfuß, körperlich stark, hat dieses berühmte Trainersprech, Anführungszeichen, progressive Passspiel, was sie immer alle sehen wollen. Ja, also der traut sich, vertikal Bälle zu spielen, die dann auch ankommen im Großen und Ganzen. Ja. Das ist also eine Sache, sich den Ball zu trauen, aber er muss halt auch ankommen. Ja. Bei mir heißt es auch immer, wenn ich, kurzer Ausflug, das ist auch heute noch so im Aha-Training bei der Eintracht, so, der Meißel, der traut sich immer, die Bälle zu spielen, aber er bringt sie halt nie an. Ja. Aber er trotzdem das Selbstbewusstsein, nächste Möglichkeit, gleich wieder den Ball zu spielen. Ja, also das könnte noch passieren auf der Zugangsseite. Dann geht es, wie gesagt, Carlos hat schon erwähnt, darum zu verschlanken, Lösungen zu suchen. Bei Castanaras, bei Fagir kann man davon ausgehen, dass sie in der dritten Liga im Kader sein werden und da viel Spielzeit bekommen. So sie sich denn nicht aufgrund Optionen, die sich auftun, anders entscheiden noch bis zum Ende der Transferphase. Bei Fagir kann man, glaube ich, ist der VfB sehr gesprächsbereit, was eine Lösung angeht. Das heißt, wenn irgendjemand kommt, der sich vorstellen kann, den zu sich zu nehmen, gerne auch mit einem Kauf dann.
Ja, gerne auch mit Luca Pfeiffer im Paket.
Ja, oder genau,
richtig. Mit Ömer Beyers noch irgendwie. Wobei, hinter der Spitze dahinter.
Also ganz ehrlich, ich muss euch, wenn hier noch ein kleiner Ausflug zur Japan-Reise. Also wenn sich einer sehr ordentlich präsentiert hat, dann Ömer Beyers. Ja, der hat also nicht mehr dieses Phlegmatische, was man feststellen konnte, nachdem er vor 3 Jahren hier von Fenerbahce herkam, erstmal unter dem wilden Kaiser alles auseinandergespielt hat, was sich bei ihm im Weg gestellt hat und dann in der Versenkung verschwunden ist. Sondern der hat schon dahingehend zugelegt und hat sich in diesen Tagen überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen. Hat sehr ordentlich trainiert, Tor gemacht im Testspiel. Aber ja, auch da sieht es natürlich mit Aussicht auf Spielzeit mehr als mau aus in diesem Kader. Brauchen wir uns auch nicht andere Dinge einreden. Auch da wird man versuchen, Lösungen zu finden. Ne? Puh, wen haben wir noch? Ah, den Sportskammer hat mir Johannes noch aufgeschrieben.
Ja, den haben wir so ein bisschen reingewickelt in den Transfermarkt, obwohl das kurz von dir abgeholt, da passiert wahrscheinlich nichts in Sachen Abgang.
Nein, aber Christian hätte jetzt gesagt, wenn er hier wäre, zum Redaktionsschluss leider noch nicht beendet, denn er spielt Donnerstag um 18 Uhr, also quasi 2 Stunden, nachdem wir in eurem Podcast schon aufgetaucht sind, das Finale von den Olympischen Spielen mit Frankreich, wenn er denn spielen darf, ja, nach seiner, ja, wie soll ich sagen, etwas ausufernden Jubelgeste.
Leidenschaftlicher Jubelszene.
Leidenschaftlich kann man es auch nennen. Ja, wenn man alle Hühneraugen zudrückt, kann man es auch leidenschaftlich nennen. Ja,
ob es ihm Henri wieder verziehen hat.
Er hat sich keinen Gefallen getan, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung durch die Aktion, hat einen Platzverweis gesehen durch exzessives Jubeln vor der gegnerischen Bank.
Frankreich-Argentinien immer hitzig.
Ja, zumindest für den eigenen Wikipedia-Eintrag ist es auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Das hat nicht jeder da drin stehen, ja, sowas mal hingekriegt zu haben.
Wobei ich ehrlich sagen muss, also es ist ja wohl tatsächlich so, dass die Spielerseite schon relativ früh signalisiert hat, dass sie sich beim VfB sieht, dass sie eigentlich nicht wirklich weg will, dass hier nochmal gespielt werden soll. Das ist super für den VfB. Jetzt muss man mal schauen, wie er reinkommt nach Olympia wieder. Aber ehrlich, der Christian ist jetzt nicht da, aber wenn ich Manager wäre, ich würde Mio verpflichten wollen. Ja. Das ist der Spieler mit dem größten fußballerischen Potenzial aus meiner Sicht.
Ja.
Das ist ein geiler Kicker, ein wilder Typ offenbar. Ja, aber auch das schadet manchmal auf dem Platz nicht, dass man Dinge macht, mit denen weder der Trainer, also weder der gegnerische noch der eigene rechnet. Das ist schon gut.
Ich würde sagen, das ist doch ein schöner, runder Abschluss. Wir gehen in die Werbung und kümmern uns danach um den Stuttgarter Nachwuchs. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Das immer wieder, und der Felix hat es vorher schon mal ganz leicht anklingen lassen. Ja, dritte Liga spielen ist jetzt wieder angesagt für den VfB 2, für die U21. Da gab es einen recht gelungenen Start 1:1 an der Ostseeküste bei Hansa Rostock. Wohl eine der schwierigsten Auswärtsaufgaben, die man haben kann in dieser Liga, wegen einfach den Rahmenbedingungen. Ja. Rostock ist wild, Rostock ist laut, Rostock kann auch richtig böse sein. Und ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen, aber nach allem, was mir zugetragen wurde von Menschen, die vor Ort waren, hatte die Mannschaft von Markus Fiedler 45 plus x Minuten auch wirklich die Pampers gestrichen voll. Die hatten Schwierigkeiten mit dieser Atmosphäre, dann schon beim Warmmachen, du kommst da raus aus dem Tunnel, dann empfangen dich gellende Pfeifkonzerte in einer Phonstärke, die halt normalerweise bei einer zweiten Mannschaft in der Regionalliga nirgendwo zu verspüren sind, auch nicht in Offenbach oder sonst wo. Ja. Und damit mussten sie klarkommen, da sind sie. Sie haben schlussendlich, auch wenn Rostock ganz klar das Mehr an Chancen hatte, sogar die Chancen, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Ja. Leo Münz hatte da zwei richtig Hochkaräter. Ja. Beim einen, den muss er machen, beim anderen, da kommt halt aus irgendeinem Wurmloch plötzlich noch ein Rostocker, der auf der Linie steht und den Ball da wegköpfen kann. Wie ist mir auch beim Mehrfach, ich habe zurückgeskippt im Video, habe mir das immer wieder angeschaut, ich habe es nicht rausgefunden, wie der da plötzlich herkommt oder wo der herkommt. Aber insgesamt positiver Start. Und jetzt am Wochenende, 16:30 Sonntagabend in Groß-Asbach, 1860 München, gleich das nächste Brett, wenn man so möchte. Ja, auch die kommen mit ein paar Tausend angereist, hat 2.000 bis 2.500 ging, glaube ich, im Vorfeld schon weg an Karten für den Gästebereich. Und dann schauen wir mal. Wahrscheinlich wird es wieder so ein Spiel brauchen wie von Dennis Simon, der in Rostock ein Mords Drittliga-Debüt hingelegt hat, mehrere wirklich sehr, sehr gute Torchancen vereitelt hat. Und ja, dann wird sich zeigen, wie man ohne Raul Paula klarkommt, denn der war natürlich fest geplant für die Drittligamannschaft, ist jetzt Spieler von NAC Breda. Haben wir alles auf der Homepage bei uns im nachzulesen aufgearbeitet, wie es zum Wechsel kam, warum, wieso, weshalb. Und Luca Raimund, der sich in Japan verletzt hat, der fürs aktuelle Tor des Monats von der ARD nominiert ist durch seinen Treffer im Testspiel gegen
Kyoto
Sanga war es, genau.
Last Minute.
Die beiden fehlen, ja. Und dann wird aber trotzdem Markus Fiedler eine schlagkräftige Truppe aufs Feldspiel schicken können. Castanares haben wir schon erwähnt, Sanko haben wir schon erwähnt. Auch ein Samu Di Benedetto, der mit in Asien war, wird mit Sicherheit Spielzeit bekommen im defensiven zentralen Mittelfeld. Carlos, wann sehen wir dich zum ersten Mal in der Andrea Bergkampfbahn zu Groß Asbach in dieser Saison?
Ich war schon lange nicht mehr da, das stimmt. Ich nehme es mir mal vor, weil es ist tatsächlich, du hast es ja erwähnt, Rostock 1860, genau darum geht es ja jetzt für die junge VfB-Mannschaft, diese Stresstests hinter sich zu bringen, sich zu bewähren, das als Basis, vielleicht sogar als Sprungbrett nehmen zu können, um sag ich mal, ein oder zwei Ligen höher zu springen, am besten gleich zwei in den VfB-Profikader. Das ist ja das, was man sich gewünscht hat und das ist jetzt, was kommt. Also da werde ich tatsächlich mal wieder den Weg Richtung Groß Asbach einschlagen wollen. Und du hast es ja mit Dennis Simon auch schon erwähnt, auch darum geht es ja für ihn, jetzt viel Drittliga, viel Spielerfahrung zu sammeln, um dann tatsächlich, wenn der Moment kommt, bereit zu sein. Ja, ich habe mir das, da kommen wir nachher noch drauf, von Mikel González erklären lassen, Athletic Bilbao, Sportdirektor, wie die das machen. Und darum geht's, bereit zu sein, wenn der Moment da ist.
Lass mich raten, ich glaube, ich weiß, was sein letztes Spiel dort war. Lass mich raten.
Ja, bitte. Da muss ich ja nachdenken.
Jetzt. UEFA Cup oder UEFA Cup Qualifikation gegen Botev Plovdiv vor ein paar Jahren. Da hat der VfB dort mal sein Heimspiel austragen müssen, weil irgendwas im Stadion
umgebaut
wurde.
Nein, diese Quali haben sie immer in komischen Stadien gespielt.
Mein letztes Spiel dort war Finale Deutsche Meisterschaft U17 gegen VfB, gegen Borussia Dortmund.
Domenico Tedesco gegen
Hannes Wolf. An der Außenlinie Hannes Wolf, den ich bis dahin nicht kannte, und Dome Tedesco. Ja. Ich dachte irgendwie, das ist Klopp gegen Guardiola irgendwie, wie die da gecoacht haben. Und da ging es ab, außen auf dem Platz, ging es dann fast nur in eine Richtung ab.
Richtig, ja, das ist also, richtig. Das gab eine ziemlich deftige Klatsche für den VfB. Damals 4-1, glaube ich, ging es aus.
Genau. Da hat man von der BVB, von der goldenen Generation gesprochen, die sich nachher eher als Bronzen vielleicht.
Passlack, glaube ich. Passlack ist der Einzige, der es in die Bundesliga geschafft hat, meine ich.
Ja, aber hat er auch seine Schwierigkeiten.
Der hatte auch seine Schwierigkeiten, richtig. Oder hatte. Ich glaube, wir waren sogar zusammen da, gerade, das stimmt. Ja. Das war natürlich nach Botev Plovdiv. Ja, aber gut. Die U19, neue Spielrundenform, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, genauso wie die U17. Die spielen jetzt in so einer dreiphasigen Juniorenspielrunde, nicht mehr in der klassischen Junioren-Bundesliga, wie man es bisher kannte. Auftakt gegen Heidenheim, so ein bisschen der Angstgegner der letzten Jahre, aber seit dem Junior Cup ist das erledigt, das Thema. Jetzt 4-1, hat die Mannschaft von Nico Willig gewonnen. Schon am Donnerstag, also auch nach Erscheinen dieser Folge 17:30 steht das Duell gegen Freiburg an. Nächste Woche dann, glaube ich, am Mittwoch 15 Uhr, ganz wilde Anstoßzeiten gegen Saarbrücken. Ja, scheint ihnen zumindest mal der Auftakt gelungen zu sein. Mal gucken, wo es hinführt. Wie gesagt, es gibt jetzt erstmal Spiele gegen 8 Mannschaften auf regionaler Ebene. Dann, wenn man sich entsprechend qualifiziert, geht es auf überregionale Ebene. Und dann wiederum geht es in ein Final 16. Nämlich so eine Art Endturnier um die deutsche Meisterschaft dann, und DFB-Pokal gibt es ja auch noch. Da kommt bald ein Spiel gegen VfL Wolfsburg für die Jungs auf dem Spielplan. Insofern jede Menge los und die Youth League hat noch nicht mal angefangen. Ja. U17 wäre dieses Wochenende eigentlich eingestiegen, hat aber aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht geläufig sind, gab es eine Spielverlegung. Jetzt geht es am 25.08. erst los für die Mannschaft des Kollegen Jungwirt. Und die Mannschaft des Herrn Gerber, die hat davor schon ihr erstes Highlight, das erste DFB-Pokalspiel einer VfB-Frauenmannschaft steht an, gegen den ersten FSV Mainz 05, 18.08. gespielt wird im Schliens-Stadion, also relativ große Bühne für die Mädels. Es gibt noch Karten, habe ich mir sagen lassen. Also wer Lust hat, bei diesem geschichtsträchtigen Ereignis dabei zu sein. Ja, ist ja jetzt alles das erste Mal für die Mannschaft. Das erste Ligaspiel in der Ding, erste und so weiter. Aber gut, lass mal sie Spaß haben und hoffentlich auch Erfolg. Denn ich weiß, ihr auch, weil ja die Sendung mit Heiko und Lisa beispielsweise gehört habt, wie viel Herzblut und Leidenschaft da reingesteckt wird. Die geben wirklich Gas da unten. Und wenn man kann, sollte man sie unterstützen. Das wäre eine schöne Gelegenheit.
Vielleicht zieht es Schliens ja mehr als Obertürkheim. Das wäre ja zu wünschen.
Wage ich jetzt mal zu behaupten, dass das so ist. Ja, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber das dürfte so kommen. Carlos, wirklich gar keinen baskischen Satz, den du uns jetzt hier kurz...
Kein baskischen Satz. Nicht mal eine baskische Fischsuppe habe ich. Habe ich irgendwie parat auf meinem Speiseplan. Nein, kann ich nicht mit denen, konnte mich aber zum Glück mit Michael González auf Castellano unterhalten. Das hat funktioniert.
Vielleicht für die nicht den spanischen Sprachgebrauch mächtig sind. Castellano ist, sagt man auch, Hochspanisch.
Hochspanisch.
Ja, also so, das quasi wie Hochdeutsch. Ja, es gibt natürlich diverse regionale und lokale Dialekte. Castellano gilt als der von denen gesprochen wird, die es ernst nehmen, ja, sozusagen.
Ja, also ernst habe ich es genommen, wobei ich schon sagen muss, der andalusische Einschlag ist ja bei mir nicht wirklich
von der Hand
zu überhören.
Ja, richtig. Was hat er denn gesagt? Der Herr González, was hat er erzählt? Was erwartet den VfB da am Samstag für einen Gegner? Oder was erwarten die Basken für einen Gegner?
Also er hat ganz klar mit Blick auf dieses Spiel erklärt, das ist ihr wichtigstes Vorbereitungsspiel. Das ist sozusagen der Gradmesser schlechthin jetzt in den vergangenen Wochen, weil der VfB Champions League Team ist, ihnen alles abverlangen wird, weil das, wie hat er gesagt, das ist kein Freundschaftsspiel, das vor 200 Zuschauern auf irgendeinem Trainingsgelände stattfindet. Das ist schon sehr nah am Ernstfall. Athletic Bilbao hat versucht, internationale Gegner jetzt zu haben. Aston Villa war dabei, Sporting Lissabon als Höhepunkt, den VfB Stuttgart. Und das Einzige, was sie ein bisschen nervt, ist die Spielplanansetzung, erster Spieltag, La Liga, weil die dürfen schon am Donnerstagabend wieder spielen. Und das hat so ein bisschen das Ende ihrer Vorbereitung durcheinander gebracht. Aber sie retten sich jetzt damit, dass sie sagen, gut, dann können wir auch da schon üben, wie es dann ist, im Europa-League-Modus zu sein, zu spielen, Samstag, Donnerstag oder Sonntag, Donnerstag.
Bin ich tatsächlich gespannt, ob es auch wirklich so kommt. Also was die Vorzeichen oder die Voransagen versprechen. Denn also ich habe hier noch ein Spiel in Erinnerung gegen die Fledermäuse vom FC Valencia beispielsweise. Ja.
Barcelona.
Atletico Barcelona, wie auch immer. Also es war nicht immer so, dass da nahegelegt werden konnte, dass es wirklich alle ernst gemeint haben mit diesen Spielen. Ja. Andererseits... man sollte sie halt auch nicht überbewerten, egal wie es kommt. Ja. Manchester City lässt grüßen und so. Ja, ist ja, alles also, schon da gewesen.
Genau, hier. Das sind ja Mannschaften, die natürlich ich will nicht sagen durch Europa tingeln, aber durch Europa reisen. Die kommen am Freitag hier an in Stuttgart, spielen am Samstag und fliegen direkt zurück. Also das ist schon zum einen alles eng getaktet, zum anderen ist deren Vorbereitungsphase jetzt auch dadurch geprägt, ähnlich wie beim VfB in Japan, viele junge Spieler, viele Spieler, die sie aus ihrer Nachwuchsakademie hochgezogen haben, weil der Kader, nennen wir es mal so, noch im Flow ist.
Ja, also der Kader, der da starten wird, der wird zumindest zwei integrale Bestandteile nicht aufweisen können. Das ist zum einen Unai Simon, der Torhüter des Europameisters, der verletzt ist, wenn ich es richtig weiß.
Der ist verletzt.
Der hat sich, glaube ich, eine lange verschobene OP jetzt endlich nachgeholt oder so.
Am Handgelenk, der fällt monatelang aus. Auch der zweite Torwart ist verletzt, fällt ebenfalls wochenlang aus, sodass Athletic Bilbao sich entschieden hat, ihre Nachwuchstorhüter im Grunde 3 und 4 hochzuziehen und um mit denen in die Saison zu starten.
Notfalls wäre, wie gesagt, Stefan Tolacha auch noch da, also der könnte da nochmal rüberwechseln. Aber ja, das ist natürlich ein Punkt. Und Nico Williams, dürfte auch nicht dabei sein. Soweit wir wissen, fliegt er gar nicht erst mit.
Richtig, Carlos? Also das war noch nicht ganz sicher. Er offiziell startet er wieder am kommenden Montag bei Bilbao. Also da wird er erwartet zu den ersten Tests und ersten Trainingseinheiten. Es steht ihm frei, schon 3-4 Tage vorher zu kommen, aber sie haben nicht wirklich damit gerechnet oder rechnen nicht wirklich damit. Und wenn wir vorhin von der UNDAF-Saga gesprochen haben,
genau.
In Bilbao gibt es die, die Williams-Saga, ich glaube, die dauert noch länger bisher. Die sind alle ermüdet, ob dieses Themas, weil keiner weiß, geht er, bleibt er.
Das Interessante ist ja, ja, also erstmal Medizinchecks in Barcelona kann man auch am Wochenende machen, zwinker, zwonker, ja, aber das Interessante ist tatsächlich, dass Europa, Fußball Europa, Nico Williams erst seit diesem Turnier auf dem Schirm hat. Wer aber La Liga recht lange, oder nicht lange, aber regelmäßig guckt, der hat den jungen Mann schon seit 1,5-2 Jahren auf dem Konto, denn der spielt nicht erst seit ein paar Wochen auf diesem Level, sondern der hat sich da kontinuierlich hinentwickelt. Sein Bruder dürfte dabei sein, Iñaki, der
das ist Dauerbrenner vor dem Herrn, also der seit Jahrhunderten nicht verletzt war.
Genau, der quasi die letzten 38 Jahre alle Spiele gemacht hat.
Voll Wahnsinn eigentlich auf dem
Niveau. Nein, auch Nationalspieler von Ghana allerdings, hat sich anders entschieden. Ja, er hat ja die doppelte Staatsbürgerschaft, genauso wie Nico auch. Nico hat sich für die Furia Roja entschieden und Ghana, Spitzname Nationalmannschaft, kurzer Ausflug, Afrika Cup. Black Stars, Leute.
Das
muss wie aus der Pistole geschossen, muss das kommen. Ja, das ist also
hättest die Ausgangslage. Hättest du Athletic Bilbao gefragt, hätte ich sagen können. Los Leones.
Los Leones, richtig, genau. ja, dennoch, jetzt haben wir viel über den Gegner gesprochen. Lass uns doch mal über den VfB sprechen. Was erwarten wir denn von der potenziellen Startformation, die Hoeneß da ins Rennen schicken wird? Beziehungsweise, lass uns mal noch einen Schritt zurückgehen. Wen erwarten wir denn in der potenziellen Startelf, die Hoeneß da ins Rennen schicken wird? Dennis also, UNDAF wird nicht dabei sein. Lass mal komplett außen vor.
Die EM-Fahrer werden nicht dabei sein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin selber gespannt, weil ich jetzt seit dem Ende der Vorsaison dann über die EM eigentlich kein VfB-Spiel mehr gesehen habe. Bin gespannt, wenn er bringt und ob das dann schon irgendwelche Zeichen sind in Richtung dann der kommenden Woche, wenn es dann in Leverkusen um den Supercup geht, ist ja offiziell der erste Titel, der auf dem Spiel steht.
Richtig.
Da nehme ich an, Philipp, hast du das beste Gespür, was Sebastian Hoeneß eventuell planen könnte oder wie es da aussieht?
Wir werden eine Viererkette in der Abwehr sehen, ja, nominell. Gegen den Ball kann es auch eine Fünferkette werden, je nachdem. Situativ habe ich da Dinge gesehen, wie zum Beispiel Silas, der sich komplett zurückfallen hat lassen. Auf der Gegenseite im Ballbesitz habe ich dann aber auch einen Herrn Kretzig gesehen, der so aufgerückt ist, dass man ihn eigentlich als verkappten Außenstürmer der die Mittelstädt-Rolle schon sehr, sehr genau nachgespielt hat. In der Abwehrzentrale Jabot, neuer Abwehrchef, kann man jetzt glaube ich auch schon in mit Fug und Recht behaupten, nach allem was ich gesehen habe, dürfte sich daran nicht viel ändern. Neben ihm wird Roh spielen. Die Rechtsverteidigerposition, Leute, der ewige Kalle. Kalle wird spielen. Ja, wird
aber Kalle spielt jede Vorbereitungsphase.
Genau, richtig. Er wird in der Saison wahrscheinlich relativ wenig Zeit sehen, aber er wird jetzt spielen, auch weil Hirscher Wagnermann noch nicht so weit ist. Ja. Das wäre also mal die Viererkette. Davor hat man Atta und Ange in gewohnter Manier. Die beiden haben definitiv die Nase vorn vor allem anderen, was da an Neuzugängen und sonst wo Verschiebungen sich ergeben haben die letzten Wochen. Silas hat sich, auch wenn Hoeneß, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr auf ihn stehen wird, ja, aber er hat sich durch seine Leistung einfach dahin gebracht, dass er wahrscheinlich eingesetzt werden wird über die rechte Offensivseite. Links, Justin Deal, kannst nichts machen, der hat einfach sich sehr, sehr gut präsentiert. Ja, ihr habt den Artikel vielleicht von mir gelesen, da sind auch Aussagen drin vom Trainer, die in diese Richtung gehen. Der hat zumindest sich mal Anfangschancen verdient.
Ja. Gerade bei Führich ja auch noch nicht auch, wieder drin ist. Ne?
Auch das. Wie gesagt, Carlos hat es vorher gesagt, alle EM-Fahrer genau. Spielen noch keine Rolle. Also Mittelstädt, Führich, UNDAF sowieso in Klammer, Rieder und Stergiou. Ja, die sind noch nicht so weit, weil sie erst jetzt in Mitte der Woche ins Training voll eingestiegen sind. Und dann haben wir eigentlich nur noch zwei Positionen, glaube ich, die fehlen, oder? Das ist einmal ganz vorne. Demirovic und einmal ganz hinten Nübel.
Mitte dann noch einer? Wir hatten jetzt Silas, wir hatten Deal, wir brauchen noch einen Zehner.
Einen Zehner hätten wir auch noch.
Zehner brauchen wir auch noch.
Wir brauchen noch Undav quasi.
Dann würde ich fast sagen...
Was ist denn Woltemade?
Genau, dann würde ich sagen Woltemade. Er hat diese Rolle in allen Vorbereitungsspielen, die ich gesehen habe, gespielt. Mal von Anfang an, mal als Einwechsler, mal gar nicht gut, wie in Luzern beispielsweise, und mal richtig gut, wie zum Beispiel gegen San Frecce in der zweiten Halbzeit. Das dürfte tatsächlich dann die Option sein, die gewählt wird. Einfach auch auf, es hört sich blöd an, aber aus Mangel an Alternativen, weil die anderen eben noch nicht so weit sind.
Ja, wobei, ich weiß nicht, wie weit Jong ist. Also gibt ja noch den einen oder anderen. Ja. Vielleicht müssen wir auch tatsächlich noch über Demirovic reden, wie der sich bisher eingefügt hat. Oder wie ich gehört habe, nicht eingefügt hat.
das ist...
Da sind ja die Erwartungen, da ist ja die Spannung hoch, wenn man einen Spieler holt, der 21 Millionen plus kostet, der letzte Saison, wie ich finde, zumindest in Augsburg sehr überzeugt hat, wie der sich jetzt in dieses etwas feinere Stuttgarter Spiel da einfindet.
Also ich kann, wie gesagt, nur diese Eindrücke aus Japan wiedergeben. Das sind die frischesten, die ich habe. Ich habe diese Woche keine Trainingseinheiten gesehen, war auch nichts öffentlich, aber das hat nicht allzu gut ausgesehen. Ja, nicht, weil der Junge keinen Einsatz zeigt und weil da nicht genügend Wille dahinter ist. Im Gegenteil. Ja, der hat schon alles versucht, aber es hat halt nicht gefruchtet. Also man hat wenig Bindung gesehen. Explosivität, Spritzigkeit habe ich gar nicht gesehen. Natürlich immer in dem Kontext zu erwähnen, da drüben hat es gefühlt 58 Grad gehabt. Du hast wirklich vom Atmen anfangen zu schwitzen, wenn du das Hotel verlassen hast, wo alles klimatisiert war. Es war wirklich nicht einfach. Ich hätte dort keinen Sport treiben wollen, ganz ehrlich. Ja. Insofern muss man das mit Vorsicht genießen, ein Stück weit. Aber da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Und
ich glaube, man kann auch mindestens mal bis dahin warten, wenn dann ein Undav und Demirovic zusammenspielen.
Sollte es so kommen, richtig, wird das natürlich dann eine sehr spannende Frage sein, wie sich dieses Duo Infernale, das es sein soll, dann tatsächlich findet und wann. Ja.
Ja.
Stand jetzt ist es so, dass Herr Demirovic noch Anpassungsschwierigkeiten hat. Das kann man in aller Deutlichkeit, muss man in aller Deutlichkeit so sagen.
Ja, man muss vielleicht auch berücksichtigen, dass wir haben ja alle diesen Monsieur Girassi noch vor Augen, wie der gespielt hat in der Spitze. Auf ihn war das alles abgestimmt und da ist Demirovic natürlich ganz klar ein anderer Spielertyp. Also wird es auch anders aussehen müssen.
Ja, das ist so. Da ist aber, wie gesagt, noch lange, lange nicht das letzte Wort gesprochen. Da kann noch jede Menge passieren. Insofern bin ich, können wir alle, glaube ich, auch gespannt sein auf das, was da kommt. Denn Athletic Club ist ohne Zweifel eine Kragenweite, die kann man schon als Gradmesser verstehen. Ja, es ist die Generalprobe, das letzte Spiel vor dem Pflichtspielstart gegen Leverkusen am 17.2045, der Supercup, Samstagabend, Primetime, Fußball, geht es dann endlich wieder um Punkte, um Erfolge. Und für den VfB, das hatte ich lustigerweise, in der letzten Woche haben wir ja, habt ihr ja alle gehört, diesen kleinen Einschub mit Atta, die paar Minuten. Das erste Mal seit 2007, 2008, dass der VfB die Chance hat, einen Titel zu holen, bevor die Saison eigentlich überhaupt losgeht. Ja, weil als Supercup-Teilnehmer wissen wir nicht alle Tage in Stuttgart, sagen wir es mal so. Ja.
Und für das Athletik-Testspiel wie auch für 60 am Sonntag gibt es überall noch Tickets. Auch das erwähnt, wo wir es vorhin bei den Frauen, glaube ich, hatten zum Beispiel.
Ja, richtig.
Und kann man, das mir hat noch eingefallen, kann man mit Rotation wieder rechnen, Thema zweiter Anzug, oder wird da eher geplant, dass die halt gegen 60 spielen?
Die werden schon mal, also wenn er so handelt, wie er es bisher getan hat, dann wird der erste Anzug 60 Minuten kriegen. Plus X vielleicht und dann wird es Wechsel geben, so es nicht durch Verletzungen oder sonst was vorher notwendig sein muss. Also man kann schon davon ausgehen, dass er die er aufs Feld schickt, schon ziemlich weit oben auf dem Zettel hat für Leverkusen dann auch. Ja? Denn schlussendlich kommt es ja durch diese EM-Fahrer-Thematik dazu, dass einfach potenzielle Startelf-Spieler, Stammspieler letzter Saison, noch nicht so weit sind. Ganz
Mio
einfach.
Kommt ja auch.
Ja, Mio.
Gefühlt sau spät erst
wenn die, der hat ja jetzt, also angenommen, die werden Olympiasieger, dann hat er mindestens 2,5 Wochen Urlaub noch. Ja, dann rechne ich die mal jetzt auf drauf, dann wirst du mit Anfang Mitte September ein Mio
haben. Champions League Spiel.
Das Champions League Spiel, wo der Herr Mio dann zeigen kann, dass nicht nur Carlos Ubina voll auf ihn setzt, nämlich so manch andere auch noch. Na. Gut, das war's für diese Woche. Bisschen Housekeeping noch. Müssen wir noch irgendwas erwähnen? Müssen wir eigentlich immer, oder? Unsere sozialen Netzwerke. Ihr kennt Insta, Facebook, Twitter, YouTube. Ja, da findet ihr ein Dennis Undav Video in komprimierter Form. Das, was wir heute so ein bisschen besprochen haben, ist auch nochmal für euch zusammengefasst. Wir haben unseren WhatsApp-Channel. Wir haben einen Newsletter, der jeden Freitagmorgen um 11 Uhr die besten Stücke dieser vergangenen Woche in euren virtuellen Briefkasten zaubert. Und wir haben Danke zu sagen für Carlos und seine Zeit und seine Expertise. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung. War sehr kurzweilig, wie immer. Hasta luego.
Hasta luego. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.